Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol beim Grundkurs des Glaubens. Am Mikrofon begrüßt Sie Veronika Ruf. Ich werde Sie heute durch die Sendung begleiten. Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe, wozu brauchen wir heute überhaupt solche Menschen? So heißt unsere Sendereihe, die wir zurzeit beim Grundkurs des Glaubens ausstrahlen. Über die Diakone und Ordensleute haben wir schon beim letzten Mal gesprochen. Heute kommen wir nun zum Priestertum. Und wie bei den vorhergehenden Sendungen gibt es auch hier wieder zwei Teile. Heute geht es in einem ersten Teil um theologische und praktische Grundlagen. Also, was ist ein Priester? Wozu brauchen wir Priester? Was verspricht ein Priester bei der Weihe? Und wie lebt ein Priester? Und so weiter. Pfarrer Egon Bierschenk ist Referent dieser Sendereihe. Er ist Pfarrer des Bistums Erfurt, und zwar in Diedorf. Das liegt im katholischen Eichsfeld in Thüringen. Seit 12 Jahren ist er Priester und seit 10 Jahren zudem verantwortlich für die Berufungspastoral im Bistum Erfurt. Ich darf ihn an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Grüß Gott, Pfarrer Bierschenk.
Ja, ich grüße Sie herzlich und ich freue mich, dass wir wieder eine neue Runde in dieser Sendereihe miteinander gestalten können.
Pfarrer Bierschenk, eine Frage gleich mal vorweg. Der Papst wird im September nach Erfurt kommen und auch zu einer kleinen Wallfahrtskapelle im Eichsfeld. Darf ich fragen, warum er gerade dorthin kommt, zu diesem Ort? Gibt es da was Besonderes?
Unser Bistum Erfurt, das ist ja, könnte man sagen, zweigeteilt. Und zwar gibt es das Eichsfeld, das liegt im Norden vom Thüringen. Und in diesem Landstrich, das ist so 1,5 Landkreise groß, dort sind ungefähr 90% der Einwohner katholisch. Im Bistum Erfurt insgesamt sind ungefähr nur 6-8% katholisch. Und das zeigt einfach, dass dort im Norden unseres Bistums über die Hälfte der Katholiken wohnen. Und schon als der Papst geweiht wurde, 2005, gab es schon gleich durch den damaligen Ministerpräsidenten, aber auch durch die Eichsfelder Katholiken eine energische Einladung an den Papst, doch auch das Eichsfeld mal zu besuchen. Und als sich das jetzt konkretisiert hat, dass der Papst das Bistum Erfurt besuchen möchte, um auch die östlichen Diözesen mal aufzusuchen, dann sind natürlich die Eichsfelder ganz interessiert daran gewesen, dass der Papst auch ins Eichsfeld kommt. Und diese Kapelle, die ist ganz nah von meinem Geburtsort stehend, die bietet sich an, weil sie auch ein bedeutender Wallfahrtsort im Eichsfeld ist und ringsrum große Wiesenflächen sind, wo dann auch viele Menschen Platz finden, die den Papst sehen und treffen wollen und auch seine Botschaft hören. Und deshalb ist dieser Ort Etzelsbach, denke ich mal, gewählt worden. Und man merkt, seitdem das so bekannt ist, kommen aus aller Ecken Deutschlands schon Leute, um diesen Wallfahrtsort mal zu sehen und mal überhaupt zu gucken, wo liegt das überhaupt und was ist das überhaupt für eine Kapelle. Mhm. Und ja, wir freuen uns alle sehr darauf.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Freuen Sie sich?
Doch. Und ich glaube, die Kartenvorbestellungen, die laufen wohl auf Hochtouren und es sind schon viele tausende Karten bestellt worden. Und ich glaube, dass die Organisatoren auch freudig überrascht sind, welch großes Interesse auch an den Orten des Papstbesuches herrscht.
Mhm. Sie sind ja in der Berufungspastoral tätig. Erwarten Sie sich vom Papstbesuch einen neuen Schub, ich will es mal so ausdrücken, an Berufungen?
Es wäre sicherlich schön und manchmal sagen wir, nach dem Papstbesuch wird alles anders, sagt man so ein bisschen im Spaß. Aber ich glaube schon, durch die Impulse des Papstes und auch durch seine Ausstrahlung, durch seine Autorität, glaube ich schon, dass er auch, gerade auch weil er junge Menschen anspricht, hoffe ich zumindest, dass auch da Impulse geweckt werden, dass junge Leute sich fragen, ja, was will Gott von mir, wo will er mich hinführen und dass das auch dazu führen kann, dass sich junge Männer und Frauen fragen, welchen Weg hat Gott mit mir vor? Und dass man dann auch, denke ich, Impulse bekommen im Sinne der Berufungspastoral, dass auch sich junge Leute für den Priesterberuf entscheiden. Der Papst kann da sicherlich einen guten Impuls geben und das ist dann wichtig, dass diese Impulse aufgenommen werden und auch in der Jugendseelsorge dann auch weitergeführt werden. Mhm. Die Jugendlichen bei uns, die sagen ja, freuen sich natürlich auch auf den Papst. Sie sehen den Papst in diesem Jahr zweimal. Einmal beim Weltjugendtag in Madrid und dann beim zweiten Mal dann kurz danach im September dann hier in Erfurt oder auch im Eichsfeld. Mhm.
Ja, vielleicht können wir später nochmal auf das Thema Berufungen zurückkommen. Bevor wir uns jetzt zum eigentlichen Thema uns zuwenden, zum Thema des Priestertums, will ich Sie gleich einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, anzurufen und die Sendung mit uns zu gestalten. Vielleicht haben Sie Fragen dazu, was einen Priester ausmacht, was ein Priester ist. Vielleicht wollen Sie einfach auch nur mal Ihre Freude zum Ausdruck bringen, dass es sehr viele gute Priester gibt. Wie auch immer, rufen Sie uns an unter der Nummer 089 517 008 008. Ich wiederhole, 089 517 008 008. Und wenn Sie vom Ausland aus anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen, dann die 89517 008 008. Steigen wir jetzt also ein ins Thema. Und bevor wir fragen, wozu es heute Priester braucht, können wir vielleicht kurz und knapp erst einmal zusammenfassen, was ein Priester ist. Also einer, der geweiht ist oder einer, der in der Person Christi handelt. Was gibt es dazu zu sagen, Pfarrer Bierschenk?
Ja, zunächst könnte man sagen, also wenn man das jetzt so ganz pragmatisch ausdrückt, der Priester wird von dem Bischof durch die Priesterweihe in den Dienst genommen. Der Mensch, der vielleicht in sich die Berufung spürt zum Priester, macht sich auf den Weg, aber am Ende wird er dann durch die Priesterweihe, ja, durch den Bischof in den Dienst genommen. Und man kann jetzt für den Priesterberuf viele Umschreibungen finden, aber vielleicht eine, die es am besten zum Ausdruck bringt, ist, er lebt für Gott und die Menschen. Zum einen ist seine Aufgabe, immer wieder auch sein eigenes Leben und die Gemeinde vor Gott zu bringen, im Gebet, im Lobpreis, im Dank, in der Fürbitte vor oder auch für die Menschen zu bitten, vor Gott einzutreten. Und zum anderen aus dieser Begegnung heraus mit dem Herrn, dass er sich den Menschen dann zuwendet, ja, die Freuden, die Sorgen, all das, was Menschen bewegt, aufnimmt, sie begleitet und sie letztlich dann immer versucht hinzuführen zu einer tieferen Beziehung zu Christus.
Was heißt das dann, wenn ein Priester in der Person Christi handelt?
Das heißt so, wenn man jetzt zum Beispiel die Messe feiert und zum Beispiel bei den Einsetzungsworten wird dir das deutlich, wenn der Priester praktisch so spricht, also die Worte Jesu spricht, das heißt, er verkörpert Jesus und bringt praktisch dann in Person, also in der Person Jesu die Botschaft. Also er selber verkündet gleichsam das Wort und man könnte jetzt sagen, ja, Jesus ist in ihm und durch ihn spricht Jesus zu den Menschen oder auch in den Gesten oder auch in den Sakramenten ist es gleichsam so, als wenn Jesus handelt im Tun und ja, dadurch ist handelt, sagt man das dann so in persona Christi. Der Priester tritt gleichsam in die Person Christi oder lebt in der Person Christi und in seinem Tun, ja, spricht er praktisch mit der Stimme Jesu, wenn man das so sagen könnte. Mhm.
Haben wir da dann gleich das Unterscheidungsmerkmal zum Beispiel zu den Diakonen oder zu den Nichtgeweihten?
Vielleicht ist das ein Merkmal, wo der Diakon, der verkündet ja auch das Evangelium, mhm, so, ne? Oder verkündet auch, aber ja, berufen, das Evangelium zu verkünden und auch die Botschaft Jesu zu verbreiten, haben wir ja alle. Man könnte dann vielleicht sagen, beim Priester ist das nochmal eine besondere Berufung. Mhm. Aber letztlich zum Verkünden oder auch Mission im weitesten Sinne, dazu ist ja eigentlich jeder Christ durch die Taufe berufen. Dazu braucht es jetzt nicht eine spezielle Weihe, aber im Sinne von der, sage ich mal, den im Austeilen der Sakramente. Dazu ist es dann einfach nochmal durch die Priesterweihe eine besondere Beauftragung gegeben.
Das ist also auch dieser Unterschied zum gemeinsamen Priestertum der Gläubigen.
Genau, ja.
Ja, dann kommen wir doch jetzt gleich zur Frage, wozu brauchen wir heute Priester?
Wenn wir in unsere Gemeinden schauen, dann merken wir ja, oder ich denke, das spüren viele, eine Gemeinde, die einen Priester hat vor Ort, die fühlt sich beschenkt. Und ich selber merke das auch immer, wie oft die Leute sagen, ach, es ist gut, dass sie hier sind und es ist schön, dass sie da sind. Auch manche Leute, die gar nicht zum Gottesdienst kommen oder auch nicht am Leben der Gemeinde teilnehmen, aber sie spüren, dass es gut ist, einen Priester vor Ort oder einen Priester zu haben, der, und ich glaube, dann denken die Leute auch, der bringt mein Leben vor Gott, der betet für uns, oder wenn ich in Not bin, kann ich mich an ihn wenden. Und ich glaube, darin kommt das Wesentliche des Priesters zum Ausdruck, zum Beispiel, dass er dafür zuständig ist, die Menschen zu unterweisen, zu lehren. Das tut er nicht alleine, sondern er hat auch Menschen, die das mittun, Religionslehrer, Katecheten. Aber ich denke, das ist für die Menschen schon auch wichtig, dass sie spüren, da ist einer, der uns gleichsam auch vom Amt her die Botschaft verkündet, der dafür sorgt, dass unsere Kinder das Evangelium hören, die frohe Botschaft vermitteln können, dass sie in den Glauben eingeführt werden und dass sie, weil das ja oft auch in den Familien ausfällt, dass sie die Botschaft Jesu mitgeteilt bekommen. Oder auch bei den Jugendlichen, der versucht auch den Jugendlichen für das Evangelium mitzuteilen, der versucht Wege zu finden, junge Menschen anzusprechen, dass sie sich für das Evangelium öffnen, dass sie eine Beziehung zu Jesus bekommen. Und dann auch natürlich ganz wichtig, derjenige, der die Sakramente spendet, der versucht, die Gläubigen ja in ihrem persönlichen Leben näher zu Christus zu führen, die Verbindung zu ihm zu stärken, sie durch den Gottesdienst oder auch in der Spendung der Sakramente tiefer mit Christus zu verbinden. Und das, wenn man jetzt vom Leiten ausgeht, der Priester als Leiter der Gemeinde, dass man natürlich auch die Aufgabe hat, die Gemeinde immer wieder zusammenzuführen, zu einen, auch zu ermahnen oder auch zu sehen, gibt es da etwas, wo man wo man so wie Vision hat, wo man sagt, da möchte ich die Gemeinde hinführen, ja, oder ja, vielleicht so im Großen und Ganzen, wenn man das vom Kanon oder von den Umschreibungen vom CIC, also vom Kodex der katholischen Kirche umschreiben würde, würde man sagen, das sind der Dienst des Lehrens, des Heiligens und des Leitens. Und man merkt schon, dass das sehr vielfältig ist. Und ich selber merke dann auch immer, Mensch, tust du bei den Erstkommunionkindern genug, dass man hinterher sagen kann, gut, die sind gut auf dieses Sakrament vorbereitet. Oder bei den Firmenbewerbern, die auch zum Teil manchmal schon gar nicht so tief im Kern der Gemeinde verwurzelt sind, ist das, was man tut, genug, um zu sagen, ja, man hat sie gut auf den Weg gebracht. Und da merkt man schon, dass man mit seiner eigenen Person und mit seiner eigenen Aufgabe ganz gefordert ist und immer wieder nach neuen Wegen sucht, wie man die Menschen mit dem Evangelium oder mit der Botschaft Jesu in Berührung bringen kann. Eine spannende Aufgabe.
Ja, wenn ich da gerade noch mal nachhaken darf, also Sie sagten, der Dienst des Lehrens, des Heiligens und des Leitens ist dem Priester zu eigen. Bei Lehren denke ich ja ganz spontan mal auch an die Predigt.
Genau.
Wie ist das der vornehmlichste Ort des Lehrens oder wie sehen Sie das?
Auf der einen Seite ist natürlich die Predigt der Ort, wo man auch die meisten Menschen erreicht und auch in ganz unterschiedlichen Situationen. Man hat die Sonntagspredigt und dann denkt man immer, Mensch, wie schnell sind 6 oder 6 Tage rum und der nächste Sonntag steht an. Und wo man einfach eine große Zahl von Menschen erreicht, die dann auch sagen, wenn wir am Sonntag zur Kirche gehen, dann möchten wir auch gleichsam Brot des Wortes oder der Predigt haben, dass das wie Nahrung ist, mit der wir durch die Woche gehen können. Und ich glaube, die Leute legen schon sehr viel Wert auch auf die Predigt, dass sie das Wort Gottes ausgelegt bekommen. Und eine wichtige Aufgabe der Predigt ist sicherlich zum einen, das, was Jesus damals im Evangelium gesagt hat, zu erklären, zu erläutern, aber dann auch immer Wege zu finden, wie können wir das im Heute, im Alltag leben, wo vieles hektisch ist, wo man ganz unterschiedliche Lebenskontexte hat. Wie kann man das Evangelium durch die 6 Tage hindurch leben? Und dazu braucht es Impulse. Aber auch, was ich auch sehr spannend finde und wo ich auch denke, da hat man auch so Menschen, die auf der Suche sind, oft bei Beerdigungen. Hier im Eichsfeld ist das noch nicht so, weil die meisten auch katholisch sind und einen Bezug zum Glauben haben. Aber es geht oft so auch gerade, dass man bei solchen Ansprachen viele Menschen hat, die keinen oder kaum einen Bezug zum Glauben haben. Und das finde ich dann manchmal auch spannend. Wie kann man das Evangelium den Menschen so bringen, dass sie es verstehen oder dass sie eine Ahnung bekommen von der Liebe, Menschenfreundlichkeit Gottes? Und da ist man dann auch selber immer sehr herausgefordert, dann durch das Wirken des Geistes, aber auch durch das eigene Überlegen, dann gute Gedanken zu finden. Oder dann auch bei einer Hochzeit oder bei einer Taufe. Oder dann, wir haben hier jede Woche Schülermesse. Das ist dann nochmal eine spezielle Kinderpredigt, wo die Kinder dann auch mal, wo ich den Kindern auch Fragen stelle, wo man dann versucht, auf kindgerechte Weise das Evangelium, die Geschichten der Bibel oder auch die, das Leben der Heiligen den Kindern mit auf den Weg zu geben, damit sie auch in ihrem Leben immer stärker hineinwachsen, ja, in ein Leben mit Christus. Mhm. Und da ist die Predigt, glaube ich, schon auch eines der wichtigsten, wichtigsten Momente der Verkündigung.
Warum ist denn die Predigt innerhalb der Eucharistiefeier dem Priester vorbehalten? Also es gibt ja schon die Laienverkündigung, können Sie das ein bisschen abgrenzen, wo die Laien dürfen ja auch verkündigen, aber wo und wie und wo ist da der richtige Ort?
Ich denke, in unserer heutigen Zeit ist es ganz klar, dass nicht nur der Priester allein das Evangelium oder auch die Botschaft Jesu verkündet. Wir brauchen da schon auch viele Menschen, viele Laien auch, die diesen Dienst tun. Und ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten auch der Verkündigung, der Katechese, der Unterweisung der Kinder. Aber ich denke, von der Eucharistie her, dass wenn man jetzt auch die Eucharistie als eine Einheit sieht, dass der Priester quasi ad personam spricht, auch wenn er das Evangelium verliest oder auch wenn er die Predigt hält, dass das in einer Einheit gehalten werden sollte. Und ich glaube, deshalb ist es auch so, dass man dann den Priester für die Messe praktisch auch, oder dass die Laien keine Predigt halten sollen, sondern ein Glaubenszeugnis dann geben oder andere Formen der Verkündigung nutzen.
In eine ähnliche Richtung geht meine nächste Frage, und zwar der Dienst des Leitens. Es gibt so eine Tendenz, dass wir sagen, wir haben einen solchen Priestermangel, dass die Gemeindeleitung und die ganze Verwaltung ja eigentlich auch jemand anders machen könnte. Der Priester kann sich dann auf die Sakramentenspendung beschränken. Warum soll aber ein Priester dann doch die Gemeinde selber leiten?
Wir merken ja in der heutigen Zeit, dass es schon, also vielleicht hier noch nicht so stark, aber auch in den westlichen Gemeinden schon, dass wenn die Gemeindeverbünde so groß und gewaltig werden, dass ein Priester, sage ich mal, für 10 oder 15.000 Katholiken zuständig ist und der hat zwar viele Mitarbeiter, dass man dann schon meinen könnte, kann der Priester überhaupt das noch bewältigen oder schaffen? Und dass man dann sagt, naja, man könnte doch die Gemeindeleitung abgeben und einen anderen Verwalter einsetzen und der Priester quasi für die Spendung der Sakramente zuständig ist. Aber ich glaube, dass wenn man jetzt mal von Jesus und den Aposteln ausgeht, dass diese Verbindung deutlich wird. Der Bischof ist sozusagen der Hirte und der hat gleichsam seine, die Priester, die vor Ort dann die Hirten sind. Und wenn man das jetzt anders handhaben würde, dass man sagt, man setzt jetzt einfach Gemeindeleiter ein, ich glaube, dann würde dieses Bild nicht mehr so hinhauen. Und ich denke aber, der Priester, der sozusagen als Helfer des Bischofs vor Ort ist, der repräsentiert stärker Christus, als wenn man jetzt das so umfunktioniert, naja, wir haben jetzt hier einen Verwalter und der Priester ist halt der Sakramentenspender. Ich glaube, da würde unser Bild von Kirche ganz schön verrückt werden. Und ich glaube aber, dass es schon wichtig ist, dem Leiter der Gemeinde, der der Priester ist, dass er auch gute Helfer hat, Mitarbeiter, die diese ganze Verwaltung, diese ganze Arbeit, die oder Sekretär, Büroarbeit, all das, dass er da schon auch entlastet wird, damit er wirklich auch als Hirte, als Seelsorger der Gemeinde bleibt und nicht, sage ich jetzt mal, zum Manager eines großen Verwaltungsbezirkes verkommt oder nur noch eigentlich der ist, der Aufgaben verteilt, aber letztlich nicht mehr als der Seelsorger von den Menschen erfahren wird. Mhm. Und ich denke auch in dem Zusammenhang, dass es gerade die Seelsorge oder das Sorgen um den Menschen ist, was den Priesterberuf ausfüllt und auch was den Priesterberuf Freude bringt, den Dienst am Menschen oder das Mitgehen mit dem Menschen. Wenn man ein Verwalter eines großen Gebiets ist und manchmal noch Kindergärten dabei hat oder ein Krankenhaus und dieses und jenes, wo man mehr oder weniger nur in Vorstandssitzungen und Beratungsgesprächen sitzt, aber eigentlich nicht mehr Seelsorger ist, ich glaube, dass auf die Dauer macht das den Priester nicht unbedingt glücklich. Mhm. Das, was ihn ausfüllt, das ist eigentlich die Seelsorge an den Menschen. Und deshalb muss der Leiter auch gute Helfer haben, damit das nicht passiert.
Mhm. Ja, nimmt man da mal das Wort auseinander, dann heißt Seelsorger sein, für die Seelen zu sorgen. Wo erlebt ein Priester das am ehesten, dass er wirklich Seelsorger ist? In welchen Bereichen?
Man könnte also eine ganze Litanei aufzählen, wo man das erlebt. Ich denke, zum einen, man kann bei den Kleinen anfangen, bei der Taufe, wenn man zu den Familien geht, ein Taufgespräch führt und dann auch mit den Familien ins Gespräch kommt über die Taufe selber oder auch über den Glauben, über das Leben und dann auch merkt, wie lebt die Familie in heutiger Zeit, wie müssen sie ihren Alltag organisieren und dann versucht Impulse zu geben, wie kann diese Familie auch heute ihren Glauben leben. Oder wenn man die Erstkommunionkinder, wir hatten jetzt 14 in diesem Jahr, oder die Firmenbewerber nimmt, da passiert Seelsorge in dem, dass man versucht, Wege zu finden, wie kann ich den Kindern das so gut erklären, dass sie das aufnehmen können und dass sie in ihrem persönlichen Glauben wachsen können, in der Beziehung zu Jesus, im Gottesdienst hineingeführt werden. Da ist auch ein breites Feld, wo man Freude hat, manchmal ist es auch anstrengend, aber wo man immer Freude hat, wenn die Kinder auch merken oder mitgehen. Und wir haben die Freude, dass von den 14 dann auch 12 Messdiener werden wollen, wo dann vielleicht der Funke übergesprungen ist. Und das macht dann auch Freude oder bringt auch Freude. Dann erlebt man es auch vor allem bei den Kranken, die man besucht, bei der Krankenkommunion oder auch bei der Begleitung von Kranken in unserem Altenheim hier, wo man Leute besucht, ihnen die Krankensalbung spendet, wo man auch Angehörige erlebt, die manchmal kaum noch einen Bezug zum Glauben haben, die dann aber innerlich berührt sind, wenn sie ihre alten Eltern am Sterbebett begleiten und merken, wie tief sie doch im Glauben verwurzelt sind. Und das gibt dann manchmal auch jüngeren Menschen wieder einen Impuls, neu nach Gott zu fragen. Und es gibt viele einzelne Begegnungen, ganz spontan, wo man Menschen trifft, die einem die Freude oder auch die Sorge oder über Krankheiten, die da sind, berichten, erzählen, wo man dann versucht, einfach zuzuhören im Gebet ihre Sorge vor Gott zu bringen und dann sie einfach auch so zu begleiten. Das sind so die persönliche Seelsorge und dann erlebt man natürlich auch durch die Gottesdienste oder auch im Kindergarten, wenn ich in den Kindergarten gehe und zu den Kindern, dann erlebt man einfach so Seelsorge auf ganz vielfältige, unterschiedliche Art und Weise. Und mir persönlich geht es so, diese persönliche Begegnung mit dem konkreten Menschen ist eigentlich das, was mich im tiefsten ausfüllt. Wenn ich jetzt nur hier den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen würde und nur Bausachen besprechen müsste und Bausachen so sozusagen mein Hauptalltag wären oder die Finanzen oder die Verwaltung, das würde mich dann innerlich nicht erfüllen, muss auch gemacht werden. Aber ich bin immer dankbar für jede Begegnung, die ich dann mit konkreten Menschen auch habe. Und das macht eigentlich auch so den inneren Wert des Priesterseins aus.
Bevor wir eine Musikpause machen, möchte ich nochmal auf das Bild des Hirten zurückkehren. Sie haben das ja öfters jetzt erwähnt. Der Priester ist Hirte. Und Hirte sein heißt, die Herde zu leiten, ihr nahe zu sein. Aber was uns vielleicht heute auch weniger im Bewusstsein ist, Hirte sein kann auch bedeuten, dass man mal den Hirtenstab schwingen muss. Also
richtig.
Warnungen geben oder die Herde gegen die Wölfe zu verteidigen. Wie und wo könnte das wohl konkret auch mal der Fall sein?
Es gibt immer wieder Situationen, wo ich selber überlege, wie kann ich dem heutigen Menschen, den Wert zum Beispiel des Sonntags oder der sonntäglichen Eucharistiefeier so nahe bringen, dass sie es gleichsam nicht wie eine Moralkeule um die Ohren bekommen, sondern dass man einen positiven Wert aufzeigt, warum es gut ist, Gott am Sonntag zu loben und zu preisen und dann sozusagen den Hirtenstab erhebe, wenn man zum Beispiel in der Fastenzeit oder auch Adventszeit oder anderen, wenn man dann so Musikveranstaltungen ansetzt, die gleichsam dem Charakter dieser Zeit entgegenstehen, wo man dann auch schon mal kritisch anfragt, tut das unserer Gemeinde gut? Und dann muss man immer wieder bedenken, die Leute, die am Sonntag zum Gottesdienst kommen, das sind ja eigentlich die, die auch das versuchen zu leben. Und viele, die auch hier in diesen Gebieten schon den inneren Bezug verloren haben oder Weihnachten und Ostern zum Gottesdienst kommen, ihnen diesen positiven Wert deutlich zu machen oder auch der geprägten Zeiten, um dann in ihnen eine Sinneswandlung zu bewirken, dass sie sagen, gut, das verstehen wir. Und deshalb ist es auch gut, zum Beispiel solche Musikveranstaltungen in solchen Zeiten zum Beispiel zu meiden. Oder dass man den Leuten auch bewusst macht, zum Beispiel das persönliche Gebet. Was ist es gut, am Morgen oder am Abend sich eine persönliche Zeit zu nehmen zum Gebet, den Tag zu bedenken? Und wenn die Menschen das verstehen oder auch innerlich merken, das hilft mir, das tut meiner Seele gut und das zeigt mir einen neuen Weg zu Christus, dann glaube ich, dann empfinden sie es nicht wie eine Bevormundung oder jetzt hat uns der Pfarrer wieder eine drüber gegeben, sondern dann hoffe ich zumindest, dass man diese Hirtensorge spürt, dass er uns eigentlich nicht irgendwie bevormunden will, sondern uns etwas Gutes aufzeigen will und uns auf einen guten Weg führen will. Und ich glaube, das ist für mich heute wichtig, dass man diese positiven, dass man die Leute positiv mitnimmt, versucht ihnen einen positiven Weg zu zeigen, der sie einlädt in die Nachfolge, als dass man quasi mit dem Hirtenstab auf sie einschlägt und dann vielleicht manchen noch verärgert oder auch manchen Treuen, der immer da ist, dann noch sagt, Mensch, wenn der Pfarrer immer nur schimpft, dann wir wollen Gottesdienst feiern.
Mhm. Ja. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria beim Grundkurs des Glaubens. Menschen der Kirche, Diakone, Ordensleute, Priester und Bischöfe. Wozu brauchen wir heute überhaupt solche Menschen? Das ist unser Thema. Und wir sprechen heute über das Priestertum. Referent ist Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf im Bistum Erfurt. Pfarrer Bierschenk, meine nächste Frage wäre, inwiefern ist ein Priester denn geistlicher oder was heißt es, geistlicher zu sein? Ist es jemand, der begeistert, andere begeistert oder ist es jemand, der vom Heiligen Geist sich leiten lässt? Können Sie dazu ein paar Worte sagen?
Ich denke, ein Priester ist immer auch ein Mann des Gebetes und aus seiner Verbindung mit Gott, aus seinem täglichen Gebet, der inneren Betrachtung, der geistlichen Lesung, speist er gleichsam seinen Dienst. Also wenn man jetzt nur sein Priestersein als einen Job versteht, man muss halt dies und jene Aufgabe tun, dann glaube ich, dann würde man vielleicht nicht so vom Geistlichen sprechen. Aber im Sinne, dass ein Priester ein Mensch ist, der sein Tun immer wieder vor Gottes Angesicht reflektiert, mit Gott im Gespräch ist, ja, zu ihm betet, auch in der Stille hört, was will er und wohin führt er uns, oder auch in dieser Verbindung Visionen für seinen Dienst sucht und sich aus einer solchen inneren Haltung dem Menschen zuwendet. Ich glaube, das macht ihn dann zu einem Geistlichen. Ein Mensch, der aus dem Geist Gottes lebt und auch seinen Dienst immer wieder auch an Gott zurückbindet.
Wir haben eine erste Hörerin. Ich darf Frau Paul aus Stuttgart begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte gerne eine Frage stellen. Mhm. Also ich habe schon in meinem Leben Erfahrung gemacht, dass wir Menschen sind sehr vergessliche Wesen. Und das, was wir zum ersten Kommunion und zur Firmung von der Kirche gekriegt haben, vergessen wir. Und ich denke, dass in Kirche fehlt Lehre für Erwachsene. Mhm. Eigentlich unser Leben doch das Vorbereitung auf die Ewigkeit mit Gott. Und wir sollen ständig Kontakt damit haben.
Da stimme ich Ihnen voll zu. Ich glaube, da denke ich auch mal, wir haben sehr viel für die Kinder und Jugendlichen, ne? Aber in der Erwachsenenbildung oder auch in der Erwachsenenkatechese haben wir mitunter Lücken. Ich habe bei uns hier in der Gemeinde in der Fastenzeit mal probiert, so einen fünfwöchigen Kurs zu Exerzitien im Alltag, wo sich Erwachsene jeden Tag eine halbe Stunde Zeit nehmen mit einem Bibelwort, mit einem geistlichen Text oder einfach auch dann sich für eine Gebetszeit Zeit nehmen. Und man hat dort auch gemerkt, in diesen Wochen, einmal haben wir uns getroffen und dann ausgetauscht, was jeder so in der Woche auch erlebt hat, gemeinsam ein Bibelgespräch geführt. Und viele haben gesagt, das hat uns wirklich mal gut getan oder uns sind ganz neue Dinge im Glauben aufgegangen. Und das kann, glaube ich, auch eine Predigt 10 Minuten am Sonntag nicht allein leisten. Und ich glaube schon auch, dass wir da neue Wege finden müssen, wie Erwachsene wieder auch im Glauben gestärkt werden, weil sie ja dann auch wieder die sind, die in den Familien den Glauben weitergeben sollen. Ich glaube, da haben Sie völlig recht.
Ja, und ich denke, so schöne Beitrag leistet dazu gerade Radio Horeb.
Genau, das ist richtig.
Ja, und dann kann man so irgendwie durch das Radio die Menschen irgendwie verbunden, solche Exerzitien machen, weil die Leute können sich auch irgendwie beteiligen.
Und das gibt es ja bei Radio Horeb auch. Die Radioexerzitien sind ja auch eine Möglichkeit, wie man Erwachsene auch mit der Botschaft des Evangeliums, mit der Botschaft des Glaubens auch begleiten kann.
Ja.
Aber es ist in den Gemeinden ist das mitunter ein Manko und es werden immer wieder auch Wege gesucht. Oder es gibt diesen Kurs Wege Erwachsenen Glaubens, wo man auch versucht, Erwachsene wieder wie ein Katechumenat wieder tiefer mit der Botschaft des Glaubens oder auch der Lehre der Kirche in Verbindung zu bringen und die dann selber wieder zu Missionaren werden, um dann andere wieder anzusprechen und das dann wie so ein Schneeballprinzip sich weiterentwickeln soll. Das stimmt und ich glaube, da müssen wir auch als Gemeinden immer wieder neue Wege finden, auch Erwachsene, ja, dass die nicht in ihrem Kinderglauben stehen bleiben, sondern auch als Erwachsene Glaubensimpulse empfangen, um dann ihren Glauben weiter zu vertiefen und ja, mit Christus tiefer verbunden zu werden.
Ja, danke schön, Frau Paul, für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen alles Gute nach Stuttgart. Die nächste Hörerin ist Frau Nissen aus Freiburg. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott, Herr Pfarrer Bierschenk.
Ich grüße Sie.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier so deutlich sprechen. Was ich am traurigsten finde, ist eigentlich, dass unsere Kinder die Erstkommunion so wenig, oder sagen wir, dass die Erstkommunion bei Kindern von der Familie so wenig ernst genommen wird und dass diese Erstkommunion sehr oft die Letztkommunion ist. Und es ist eine große Tragik, weil das ganze Leben ja aus dieser Kraft lebt, ja. Und da meine ich, müssen gerade solche, die in der Erwachsenenbildung sich weiter, die da weiter fortgeschritten sind, müssen da mithelfen. Das ist so entscheidend. Wir haben zum Beispiel jetzt, wo Erstkommuniontag war, habe ich von einem Priesterfreund gehört, da waren diese Erstkommunionkinder nicht mal am Erstkommuniontag am Abend dann nochmal zu einer Feierstunde beieinander oder so. Und das ist natürlich sehr tragisch. Und man sieht die dann auch in der Sonntagsmesse kaum noch und so. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Ich habe selbst ein Kindermessbuch geschrieben, obwohl man das nicht sagen soll, aber hier sage ich es doch. Ich komme zu dir, ja, mit Bildern von Silvio Köde und wo dann zuallererst dem Kind gezeigt wird, nicht gezeigt, sondern in Worten und im Bild, dass es von Gott geliebt wird. Hm. Und wenn es das erfahren hat, dass ich werde geliebt, und dann hat es vielleicht auch eher dann die, oder sagen wir, die Freude daran, diesen Gott wieder zu lieben, zu loben. Aber da müssen wir ganz viel tun, auch dass die Symbole wieder intensiv erfahren sind vom Brot backen oder Brot oder Weizen säen oder solche Dinge, ja. Das halte ich für unheimlich wichtig.
Vielleicht wollen Sie darauf eingehen, Pfarrer Bierschenk, ja?
Mein Anliegen bei den Erstkommunionkindern ist ja in dieser Zeit der Vorbereitung. Die Kinder sind ja so offen und die interessieren sich auch für alles. Ne? Manchmal sagen sie, ach, Herr Pfarrer, sagen Sie mir doch mal ein Gebet, was ich dann nach der Kommunion beten kann. Ne?
Ja.
Und die Kinder, ich finde, die Erstkommunionkinder, die sind ja so offen.
Ganz genau.
Und die Schwierigkeit, die ist schon, dass die Familien in unterschiedlicher Weise das auf der einen Seite gut begleiten, auch selber geistlich leben, auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel bei uns manche Kinder, die kommen am Sonntag zum Gottesdienst, aber nur die Kinder allein.
Ja.
Und das ist natürlich für ein Kind dann schwierig,
Frustration, ja,
das so durchzuhalten.
Ja.
Und dann ist immer so meine Sorge oder mein Werben, dass man die Kinder so begeistert oder versucht, sie so innerlich mitzunehmen, dass sie dann sagen, wir wollen Messdiener werden.
Und weil, ja, wie schön.
Wenn das gelingt, dann hat man sie, sage ich mal, vielleicht bis zur 10. Klasse auch immer wieder in der Messdienerstunde, auch wenn das nicht gelingt, dass sie Ministranten wären, dann ist es oft so, wie sie es beschrieben haben, dass sie sich dann doch relativ schnell nach der Kommunion zurückziehen, wenn die Familie selber ihren Glauben nicht praktiziert. Ne?
Ja, aber wie viele Gemeinden haben noch einen Priester in der Vorbereitung der Erstkommunion?
Ja, das kommt dazu. Ja, also mir ist das selber persönlich wichtig. Ich arbeite auch mit der Schule hier zusammen oder mit Katechesen so. Katechesen. Aber mir ist es schon wichtig, dass ich als Priester auch in der Erstkommunion Vorbereitung, also die kommen da jede Woche, die Kinder, das ist, und die gehen also nicht in der Schule, sondern auch hier ins Pfarrhaus. Das ist mir schon wichtig, dass sie auch einen Kontakt zum Pfarrer haben und dann ihn auch gut kennen und das baut auch Brücken, dass sie auch dann später ihren Glauben leben.
Ja.
Aber es ist immer ein Mühen und Sorgen und ich bin auch dankbar, dass auch viele, also Lehrer oder auch Eltern dann auch mit tun und versuchen gemeinsam gleichsam die Kinder auch vorzubereiten.
Wunderbar, ja.
Dass es auch nicht nach der Kommunion ein Schluss ist. Das ist dann eine schöne große Feier und am Ende sind sie verschwunden. Ne?
Ja, so ist es.
Dankeschön, Frau Nissen, für Ihren Beitrag und für Ihren Anruf.
Ja, okay.
Ja, Pfarrer Bierschenk, was verspricht denn ein Priester eigentlich bei der Priesterweihe?
Ja, also wer schon mal eine Priesterweihe erlebt hat in einem Dom, der weiß ja, dass das eine sehr feierliche und erhebende Feier ist und dass das auch innerlich doch viele Menschen berührt und im Zentrum der Priester, also des Gottesdienstes, stehen dann auch neben der Allerheiligen Litanei, wo der Priester am Boden liegt und als ein Zeichen der Ganzhingabe an Christus stehen auch die 6 Fragen des Bischofs, die die Bereitschaft des Priesteramtskandidaten erfragen. Und da können wir jetzt mal einfach so die einzelnen durchgehen. Die erste wäre: Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten? Da wird zum einen deutlich, dass man nicht allein Priester ist oder die Gemeinde für sich quasi hat als ein Besitz, sondern dass man Mitarbeiter des Bischofs ist und die Gemeinde leitet in Gemeinschaft mit dem Bischof. Und da wird deutlich, dass man Priester nicht für sich allein ist, sondern immer auch in der guten Gemeinschaft mit dem Bischof. Und letztlich, dass man diesen Dienst im Auftrag des Bischofs tut, unter der Führung des Heiligen Geistes, heißt, dass man selbst immer wieder fragt, im Gebet, im Suchen, ja, was will Gott für diese Gemeinde? Und dass man dann auch nach Visionen schaut, wohin will der Herr die Gemeinde führen? Und dass man die Gemeinde zusammenführt, eint und gleichsam so mit auf den Weg nimmt und so die Gemeinde leitet. Dann das Zweite, was man bei der Priesterweihe dem Bischof, wo man dem Bischof seine Bereitschaft erklärt: Seid ihr bereit, in der Verkündigung des Evangeliums und in der Darlegung des katholischen Glaubens den Dienst am Wort Gottes treu und gewissenhaft zu erfüllen? Da spielt die Verkündigung eine wesentliche Rolle und das ist auch eine Hauptaufgabe des Priesters, dass er selber aus dem Evangelium lebt, immer wieder schaut, was sagt mir das Wort Gottes und wie kann ich das Wort Gottes oder auch den Glauben der Kirche den Menschen verkünden, dass sie es verstehen, dass sie es annehmen und dass sie aus der Verkündigung heraus dann auch ihr eigenes Leben gestalten. Und ich selber kann sagen, da wird man auch nie mit fertig und das ist eine Lebensaufgabe, die den ganzen Menschen fordert und wo man auch nicht sagen kann, also jetzt habe ich es geschafft, sondern jeden Tag neu fängt man an und versucht nach seinen Möglichkeiten die Verkündigung wahrzunehmen. Dann die dritte Bereitschaftserklärung ist, dass man die Mysterien Christi, besonders die Sakramente der Eucharistie und der Versöhnung, gemäß der kirchlichen Überlieferung zum Lobe Gottes und zum Heil seines Volkes in gläubiger Ehrfurcht feiert. Da geht's darum, die Sakramentenspendung in der ganz unterschiedlichen Art und Weise, in der Eucharistie oder im Bußsakrament oder, was für mich auch immer sehr eindrücklich ist, die Feier der Krankensalbung, wo ich auch so auf vielfältige Weise spüre, wie dieses Sakrament gerade in Krankheitssituationen auch wirkt. Und dass man, oder dann das Ehesakrament, wenn man da assistiert, wo man auf ganz unterschiedliche Weise die Sakramente feiert und dadurch auch den Glauben der Menschen stärkt und auch zum Lobe Gottes diese Sakramente feiert, aber auch, dass der Mensch oder auch die Gemeinde dadurch im Glauben gestärkt wird. Das dritte oder die vierte Frage, die der Bischof stellt: Seid ihr bereit, zusammen mit dem Bischof im Gebet, das uns anvertraut ist, Gottes Erbarmen für die euch anvertraute Gemeinde zu erflehen? In dieser Bereitschaftserklärung wird deutlich, dass der Priester ein Mensch des Gebetes ist, der zum einen sein eigenes Leben immer wieder nach Gott ausrichtet, in ihm sich verwurzelt, aber, und ich glaube, das schätzen die Menschen auch an einem Priester, dass er auch immer wieder das, was die Menschen auf dem Herzen haben, was sie bewegt, die Nöte, die Sorgen auch um die Familien oder Krankheiten oder auch persönliche Existenzängste, dass sie wissen, unser Pfarrer oder der Priester, der betet für mich, der tritt für mich ein bei Gott. Das gibt Menschen Trost und dafür sind sie dankbar. Und das ist auch eine Wesensaufgabe die der Priester zu leisten hat, dass er nicht nur ein Manager oder ein Verwalter der Gemeinde ist, sondern wirklich ein Betender vor Gott. Dann die fünfte Bereitschaftserklärung: Seid ihr bereit, den Armen und Kranken beizustehen und den Heimatlosen und Notleidenden zu helfen? Das wird hier in der Gemeinde in besonderer Weise sichtbar bei den Kranken, in der Krankenkommunion, aber auch, wenn ich in das Altenheim gehe mit 100 Einwohnern, wenn man die Menschen dort besucht und ihnen Trost und Beistand geben kann, mit ihnen zusammen betet, dann ist das, denke ich, auch ein wichtiger Dienst. Und auch gerade die Begegnung mit den Kranken oder mit den Menschen, die in innerer Not sind, und wenn man ihnen helfen kann und wenn man spürt, dass man ihnen innerlich beisteht, glaube ich, ist das auch ein inneres Beschenktwerden in seinem Dienst. Und das Letzte, das ist gleichsam eine Lebensaufgabe: Seid ihr bereit, euch Christus, dem Herrn, von Tag zu Tag enger zu verbinden und so zum Heil der Menschen für Gott zu leben? Durch das Stundengebet, was der Priester jeden Tag verrichtet, durch das persönliche Gebet jeden Tag neu, ist er innerlich auf dem Weg, sich immer tiefer mit Christus zu verbinden, jeden Tag neu, in schönen und frohen Stunden, aber dann auch manchmal, wenn es schwierig ist oder wenn man sich manchmal ärgert oder wenn man zu viel zu tun hat, je nachdem, dass man immer wieder sagt: Jesus, oder ich binde mich an dich, hilf mir, geh mit mir, und dass man aus dieser Verbundenheit lebt und auch durch das Gebet oder die Anbetung oder die Feier der täglichen Eucharistie sich mit ihm immer tiefer verbindet und dass diese Verbindung dann auch Segen und Heil für die Menschen bringt, für die man als Priester verantwortlich ist.
Ja, danke schön, Pfarrer Bierschenk, dass Sie uns jetzt diese sechs Bereitschaftserklärungen so erläutert haben. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, die ich gerne dran nehmen möchte, aus Niederbayern. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Herr Pfarrer, Sie haben etwas sehr Wichtiges gesagt am Anfang, zunächst einmal, dass auch der Priester irgendwie wenigstens an der Erstkommunionvorbereitung beteiligt sein sollte, damit Sie überhaupt einen Kontakt auch zum Pfarrer haben. Und jetzt ganz am Schluss haben Sie auch noch etwas sehr Wichtiges gesagt, dass es die, eigentlich, möchte ich sagen, die Hauptaufgabe ist, dass die Menschen dahin zu führen, dass sie eine persönliche Beziehung zu Jesus bekommen. Und ich glaube, das ist der wunde Punkt, warum so viele von der Kirche sich entfernen oder als Christen, wie sie sich fühlen, gar nicht mehr in die Heilige Messe gehen, Eucharistie feiern, weil zu wenig vielleicht auch von Kindheit an, von der Erstkommunionvorbereitung an, darauf geachtet wurde, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Ich bin selber Religionslehrerin gewesen und das war wirklich mein Hauptanliegen, dass die Kinder, also zum ersten Mal und dann bei der Erstkommunion, dann auch später, ein Wissen, was man da überhaupt beten kann. Sie haben die Frage eines Schülers da genannt, was kann man denn da beten und so. Es ist rein vom Sprachlichen her, sind die Kinder heute überhaupt zum großen Teil nicht in der Lage, ein persönliches Gebet zu formulieren. Und ich habe das systematisch geübt, und zwar so eine Kombination von freiem Gebet und fertigem Gebet nach der Heiligen Kommunion. Zum Beispiel: Jesus, ich danke dir für, oder ich danke dir, genau, das. Und das haben sie dann, verschiedene selber sagen können und so weiter. Und dann, oder ich, Jesus, immer mit Jesus natürlich beginnen: Jesus, ich bitte dich, oder ich lobe dich, weil du der Herr der Welt bist, der Schöpfer und so weiter. Kinder haben da schon viel Fantasie, aber der sprachliche Grundgerüst, das wissen sie oft nicht. Und dann kommt noch etwas dazu: In manchen Pfarreien ist es üblich, dass der Organist sofort, wenn Kommunionausteilung vorbei ist, wieder ein Lied spielt. Die Leute haben überhaupt keine Möglichkeit, sich zu konzentrieren und persönlich zu beten. Ich finde, das ist wirklich der Hauptgrund, warum so viele, sogar auch treue Christen, gar keine emotionale Beziehung zu Jesus haben. Ich kenne einen, der ist jetzt schon gestorben, der ist wirklich ein treuer Christ gewesen, ist jeden Sonntag in die Kirche gegangen und war auch so im Alltag ein treuer Christ. Aber der hat dann einmal gesagt zu mir: So, jetzt haben wir wieder unsere Christenpflicht erfüllt. Also bloß, also die Sonntagsmesse als Christenpflicht, gut, es ist ja gut, dass das überhaupt als Pflicht das machen, aber
da hängt letztlich auch unser ganzer Glauben dran, dass es uns gelingt, eine persönliche Christusbeziehung zu bekommen. Manchmal, das ist wirklich manchmal auch so, dass viele zwar die Tradition hochhalten, aber dieses persönliche Gebet oder Jesus als ein persönliches Gegenüber erfahren, das ist letztlich auch, ich sag, wenn sie da hingekommen sind, dann bleiben sie eigentlich dann auch in der Gemeinde und dann gehen sie ihren Weg auch als glaubende Menschen weiter. Dann braucht man sich dann immer gar nicht mehr so viele Sorgen um diejenigen zu machen. Aber diese persönliche Christusbeziehung, ist richtig. Dass die Menschen die bekommen, ich glaube, dann machen sich selber auch auf die Suche, wie kann man diese Beziehung auch tiefer gestalten.
Ja.
Und die Grundlage, die wird zum Teil beim Erstkommunionunterricht gelegt, aber auch manchmal dann auch erst in der Jugend, wo es dann doch nochmal so persönliche Entscheidungsprozesse gibt, die uns dann tiefer mit Jesus verbinden können.
Ja, danke schön, Pfarrer Birsching, dass Sie noch auf die Frage der Hörerin eingegangen sind. Wir kommen nämlich schon zum Ende der Sendezeit. Danke, dass wir diese letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften. Zum Schluss wollen wir noch gemeinsam um Berufungen beten und dann die Sendung auch mit dem priesterlichen Segen abschließen.
Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt. Er ruft uns in seine Nachfolge. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus.
Er ruft uns zum Leben in Fülle. Durch die Taufe gründet unser Leben in ihm. In ihm sind wir geborgen.
Ihr habt das Evangelium angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht.
Er ist das Wort, das heilt und befreit. Er ist das Wort, das Leben in sich trägt. Er ruft uns als seine Zeugen.
Der Gott aller Gnade, der euch in der Gemeinschaft mit Christus zu einer ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen.
Er sendet uns seinen Beistand. Er macht uns stark. Er ruft uns, damit wir der Welt seine Liebe verkünden.
Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns berufen, dir nachzufolgen und unser Leben auf dich zu gründen. Voll Vertrauen bitten wir dich. Entfache in uns den Geist, der uns mit Leben erfüllt.
Mach uns bereit, dass wir uns ganz auf dich verlassen und in deinem Geist das Angesicht der Welt erneuern.
Gib den Eheleuten und Familien die Kraft, ein Ort deiner Liebe und Treue zu sein.
Ermutige sie zum Zeugnis und zur Weitergabe des Glaubens.
Schenke den jungen Menschen offene Ohren und Herzen,
dass sie deine Stimme hören und ihr Leben auf dich bauen.
Ermutige auch in unseren Tagen Menschen, dir nachzufolgen,
dass sie dir dienen im priesterlichen und diakonischen Amt, in der Vielfalt des geweihten Lebens, im kirchlichen, pastoralen und karitativen Dienst.
Herr Jesus Christus, schenke uns Orientierung auf unserem Lebensweg.
Lass uns auf dich bauen und deinen Ruf zur Nachfolge annehmen. Dir sei Lob und Ehre heute und alle Tage bis in Ewigkeit. Amen.
Und so segne und behüte sie und all die Menschen, die mit ihnen auf dem Weg sind, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.